Danke, dass du dafür gebetet hast, dass ich vorbereitet bin. Ich hoffe, das bin ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten so viel Mühe mit einer Predigt gehabt wie mit der. Einmal, um alles das zusammenzutragen, was ich meinte, was nötig wäre, und nachher dann alles das rauszuschmeißen, was zeitlich nicht reinpasste. Schauen wir mal. Und bitte, das ist immer wieder mein Gebet, wenn ich hier vorne stehe, ihr müsst wirklich Gott bitten, dass er mir die Worte schenkt, die nötig sind, dass ich nicht aus mir selber rede. Mein Problem ist manchmal, ich kann gut reden, aber ich will ja nicht einfach nur reden, sondern ich möchte gerne wirklich, dass das gesagt wird, was Gott gesagt haben möchte. Und da brauche ich euer Gebet. Zukunft, das ist der Beginn unserer Predigtreihe. Ich darf diesmal der Themenstarter sein. Und warum machen wir diese Predigtreihe? Ich glaube, ihr alle guckt euch auch ängstlich in der Welt rum. Was passiert hier? Was passiert hier? Passiert hier was? Nochmal. Irgendwie mag er mich nicht. Ich muss auch so machen. Isabel, kannst du mal einmal weiterschalten? Also ich habe den, das eingeschaltet, aber er macht nicht. So, das war jetzt schon die übernächste. Ist egal, nicht so, so genau. Man könnte Angst vor der Zukunft haben. Nein, wir haben oft Angst vor der Zukunft. Wenn wir gucken, was draußen in der Welt passiert, dann kriegt man Angst, wenn wir sehen, was global passiert. Umweltverschmutzung, internationale Konflikte, Konflikte in der Nähe, Konflikte in Beziehungen, vielleicht in unseren eigenen Beziehungen. Also man kann wirklich Angst bekommen. Und man fragt sich, wo geht das hin? Was passiert? Und wer kann uns sagen, was passiert? Okay, ich mache mal einfach weiter. Wer kann uns sagen, was passiert? Und natürlich müssen wir dann jemanden fragen, der die Zukunft kennt. Aber die Frage, wer kennt denn die Zukunft? Zurück in die Zukunft, das sind ja Filme, das sind ja irgendwelche Fantasien. Keiner von uns kann irgendwie in die Zukunft gehen und gucken, was da passiert. Es gibt nur einen einzigen, der die Zukunft ist, das ist Gott, der die Welt geschaffen hat, der die Zeit geschaffen hat, der unabhängig ist von der Zeit. Und er hat uns gesagt, was passiert. Und wenn wir in die Bibel schauen, können wir da einiges von sehen. Weiß nicht, irgendwie mag der nicht. Doch, macht er doch. So, und deswegen gibt es diese Predigtreihe mit den... Ich versuch's doch mal. Nee, das Ding funktioniert hier irgendwie nicht. Genau. Also ich sag dann Bescheid, wenn es weitergeht. Ne? Deswegen gibt es diese Predigtreihe mit den 5 Teilen. Einmal heute... So ein bisschen Übersicht, was passiert, warum passiert ist, das finde ich ganz wichtig. Und warum steht es in der Bibel und wo kann man es lesen? Dann beim nächsten Mal, wann kommt Jesus wieder? Was passiert da? Was muss bis dahin noch passieren? Schweres Thema dann, Gerichte über die Welt, Drangsale, Trübsale. Das ist echt ein hartes Brot. Was passiert mit uns in der Drangsalszeit? Und was passiert nach der Entrückung? Also diese Themen. Dann gibt es Gerichte, das Endgericht. Es gibt das tausendjährige Reich. Was ist das? Was passiert da? Und dann letztendlich unser Ziel, der Himmel. Da möchten wir gerne hin. Das ist das, was unser Herr uns verheißen hat. Und das ist eigentlich das, wo es hingeht. So. Ich brauche hier eine Übersicht, damit ich mich in meinen eigenen Folien nicht verlaufe. Und Isabel, einmal weiter bitte. Genau, das ist nämlich das Ziel, was wir gerne erreichen möchten. Wir möchten nicht, dass wir, wenn wir in die Bibel gucken, Offenbarung, Gerichte, Trübsale, Schalen, Zorn Gottes, dass wir dann vor Angst erstarren und sagen, ach du Schreck, was erwartet uns denn noch? Es geht darum, dass wir Hoffnung weitergeben. Denn die Bibel ist ein Buch der Hoffnung. Und die Offenbarung beginnt zum Beispiel damit, dass jeder, der dieses Buch liest, dadurch gesegnet wird. Könnt ihr mal lesen. Das steht direkt am Anfang. Und das soll eben nicht ein Buch sein, was Angst macht, sondern was Hoffnung verbreitet. Aber trotzdem finden wir in der Bibel ganz viel von Gericht, von Strafen. Und da müssen wir mal drauf gucken, was passiert da. Warum straft Gott? Einmal weiter bitte. Gucken wir mal an, was ist denn Gottes Ziel für uns, für die Menschen? Einmal möchte Gott, dass alle Menschen errettet werden. Das betrifft uns natürlich jetzt hier in der Gnadenzeit. Nachdem Jesus Christus gestorben und auferweckt ist, bis er wiederkommt, ist eine Gnadenzeit. Und Gottes Ziel ist es, dass alle Menschen diese Gnade annehmen. Gott hat den Menschen ja nicht geschaffen, um ihn irgendwie zu verdammen, sondern er möchte ihn gerne in seiner Nähe haben. Gott liebt uns. Das ist eigentlich die Kernaussage. Und er möchte, dass wir bei ihm sind. Nächste. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. In Epheser 1, Vers 9 steht, dass es sein Ziel ist, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln ist und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und da geht es um mehr als um die Gemeinde, um uns, die wir in der Gnadenzeit leben. Es geht um die Gläubigen des alten Bundes. Es geht um Menschen, die vielleicht nach der Entrückung noch zum Glauben kommen. Auch das ist möglich. Es geht um Menschen, die vielleicht, ohne dass sie Berührung mit dem Evangelium oder der Botschaft Gottes haben, trotzdem ehrfürchtig auf einen Gott geschaut haben, in der Schöpfung Gott erkannt haben und an ihn gedacht und in ihm geglaubt haben. Also ich glaube, da kommt eine ganz große Menge an Menschen zusammen, mit denen wir überhaupt nicht rechnen. Und Gott möchte gerne, dass alle die, die an Gott glauben, egal woher, wodurch und wie, dass die unter dem Christus und das Haupt des Christus gebracht werden. Christus, das Haupt all dieser Gläubigen aus all diesen verschiedenen Perioden. Nächste. Und Gott möchte gerne, dass diese Katastrophe des Sündenfalls, wo der ganze Plan durcheinander gebracht wurde, vielleicht auch nicht, wir kennen Gottes Plan ja nicht so genau, aber dass das auf jeden Fall korrigiert wird. Gott möchte einen ewigen Zustand in Frieden und Gerechtigkeit haben, so wie es am Anfang im Paradies für Adam und Eva auch gedacht hat. Und da gibt es vier wichtige Punkte. Er möchte seinen Kindern, der Gemeinde, eine Wohnung im Vaterhaus schaffen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der sitzt dann auf dem Thron Davids. Der ist König in dieser Welt. Er regiert und alles wird von ihm abhängen. Eine ewige Gerechtigkeit einführen. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Gerechtigkeit auf Erden, dass alles in Gerechtigkeit abläuft, dass es kein Unrecht mehr gibt, dass keiner mehr bedrängt wird, bis dahin, sage ich mal, dass es in der Natur nicht mehr Rangfolge gibt, des Stärkeren, des Schwächeren, sondern dass alles ganz friedlich und gerecht abläuft. Und letztendlich wird Gott einmal alles neu machen. Er wird diese Erde, die durch den Sündenfall irgendwie verdorben ist, wird er einmal ganz wegnehmen, wird etwas ganz Neues schaffen. Und wir werden dort mit Gott zusammen in dieser neuen Welt, in diesem neuen Himmel, werden wir sein und ja mit Gott zusammen dort leben können. Die nächste Folie. Und das ist für mich ein großes Anliegen, deswegen habe ich mich tatsächlich für diesen ersten Teil auch so gemeldet. Lass uns einmal überlegen, wie ist Gott? Wir kennen ihn doch immer nur als den lieben Gott. Derjenige, der uns liebevoll begegnet. Derjenige, zu dem wir Vater sagen dürfen. Und jetzt stellt sich Gott so dar in den Zukunftsperspektiven als ein strafender, als ein richtender Gott, als ein zorniger Gott. Tatsächlich, Gott ist zornig. Die Bibel spricht vom Gericht, aber wie kann ein liebender Gott Menschen, die er geschaffen hat, in das ewige Verderben schicken? Nächste Folie bitte. Wir müssen einmal festhalten, Gott ist heilig und gerecht. Heilig, er ist wirklich so, das fällt uns schwer, das zu beschreiben. Weil wir so unheilig sind, können wir das Heilige gar nicht richtig erklären. Etwas, was, sag ich mal, mit Dreck, mit Schmutz behaftet ist, kann sich nichts vorstellen, was ganz sauber und rein ist. Gott ist wie ein, ich versuche es mal mit meinen Worten zu beschreiben, wie ein ganz klares Glas, ein ganz klarer Diamant, strahlend, in dem keine Verunreinigung ist, kein Flecken. Es gibt auch so ein paar ähnliche Bibelstellen, die das so erklären, die das so beschreiben. Erklären kann man das gar nicht. Er ist ein helles Licht, ohne Schatten, und es kann überhaupt kein Schatten in dieses helle Licht hineinkommen. Das ist Gottes Heiligkeit. Und Gott ist gerecht. Das heißt, dass er alles in der richtigen Weise leitet. Man könnte jetzt viel über Gerechtigkeit reden, haben wir nicht die Zeit zu, das wäre echt nochmal ein eigenes Thema. Aber Gott stellt sich selber dar als der, der von der Gerechtigkeit spricht, der Recht richtet. Er verkündet Wahrheit, einen gerechten und rettenden Gott, außer ihm gibt es nicht. Das ist sein eigenes Zeugnis. Und das Zeugnis der Menschen um ihn herum, gerecht bist du, Herr, und richtig und recht sind deine Urteile. Das ist Gott, heilig und gerecht. Nächste Folie. Und im Gegensatz dazu, wie sind wir Menschen? Wir sind im höchsten Maße ungerecht. Und das ist das Urteil Gottes über den Menschen, dass sie alle den Weg verlassen haben, verdorben sind. Da ist keiner, der Gutes tut und nicht einer. Die Worte bringen Tod und Verderben, böse Lügen, tödlich wie Natterngift. Wie oft erleben wir das, dass unsere Worte oder Worte, die vielleicht auch uns gesagt werden, dass wir merken, boah, das ist ja echt, das ist der Tod. Wir töten Menschen mit unseren Worten. Nur Fluch und Drohung quillt aus ihrem Mund, rücksichtslos opfern sie Menschenleben. Schauen wir auf die Mächtigen dieser Welt, die Kriege führen. Die haben überhaupt kein Problem, dass Tausende von Menschen sterben, damit ihre Gedanken, ihre Vorstellungen umgesetzt werden. Was zum Frieden führt, ist ihnen unbekannt und sie wissen nichts von Gottes Furcht. Und daher kommt das Urteil in Römer 3, Vers 22, da ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit Gottes und werden nicht in die Herrlichkeit Gottes hineinkommen können. Nächste Folie. Und daher kommt Gottes Zorn auf die Menschen. Alle Menschen sind dem Gericht Gottes verfallen. Sein heiliger Zorn wird vom Himmel herab alle treffen, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten. Mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die Wahrheit Gottes. Und da sehen wir im Hebräer 12, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und die Bibel macht uns auch ganz klar, Gottes Zorn ist ein gerechter Zorn und er trifft alle Menschen. Nächste Folie. Und was rettet uns vor diesem Zorn? Nochmal klicken bitte. Den Vers haben wir eben gehabt. Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und jetzt kommt das Tolle. Bin ich immer wieder begeistert und fasziniert von diesem Gegensatz. Kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Alle ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Aber sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und Jesus Christus selber sagt, wer mein Wort hört und glaubt, wer mir, dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Und er kommt nicht ins Gericht. Er kommt nicht ins Gericht. Und wenn die Bibel hier von Gerichten spricht, dann ist das der Weg, Gottes Zorn und dem Gericht zu entgehen. Nächste Folie. Und es geht noch weiter. Nicht nur, dass wir vom Gericht befreit werden. Gott adoptiert uns als Kinder. Er nimmt uns als Kinder an. Da gibt es noch viel mehr Stellen, die von der Kindschaft sprechen. Ich habe einfach mal drei rausgenommen. Er gibt uns das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Wir sind Kinder Gottes. Und das bringt uns eine ganz, ganz besondere Stellung. Nächste Folie. Guckt mal, da ist ein König. Ein König hat Macht. Ein König regiert über seine Untertanen, ja, und dafür hat er Gesetze und Regeln aufgestellt, und er regiert seine Untertanen mit dem Recht, das er erlassen hat und das er mit der Macht, die er hat. Und sein Ziel ist es, dass diese Untertanen natürlich ein gutes Miteinander haben. Das Recht hat nicht einen Eigensinn, sondern das Recht hat einen Sinn, letztendlich Recht und Gerechtigkeit hervorkommen zu lassen. Untertanen werden nach Gesetz regiert. Was passiert mit Untertanen, die sich gegen das Gesetz dieses Königs stellen? Natürlich, sie müssen bestraft werden. Ihr kennt alle bestimmt schon mal oft gehört, dieses Bild von dem Bankräuber, der eine Bank überfallen hat, steht vor seinem Richter und der Richter sagt, ich muss Sie verurteilen. Der Bankräuber sagt, Herr Richter, entschuldigen Sie, ich war ja in einer Notlage und ich verspreche Ihnen, ich tue es nie wieder. Lassen Sie mich gehen, ich tue es nie wieder. Wenn der Richter jetzt sagen würde, okay, alles klar, geh nach Hause, dann wüssten wir, es wäre keine Bank mehr von einem Bankräuber sicher, denn jeder Bankräuber würde sagen, ich tue es nie wieder. Ja? Also muss der Bankräuber bestraft werden, als Hinweis auf die anderen, dass das nicht so ohne weiteres geht. Das ist der König mit seinen Untertanen. Einmal klicken. Aber der König hat auch Kinder. Wie geht der König mit seinen Kindern um? Doch ganz anders. Einmal klicken. Untertanen werden regiert. Kinder werden in Liebe erzogen. Manchmal benehmen sich die Kinder daneben. Da muss der König dem mal die Ohren langziehen. So muss Gott das mit uns auch manchmal machen. Oder muss uns Herausforderungen stellen, muss unsere Liebe prüfen, unseren Glauben prüfen. Aber das ist alles Erziehung, das ist kein Gericht. Und das ist das Tolle. Wenn wir Gott glauben, Jesus Christus glauben, wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir von Untertanen zu Kindern. Und das Gericht des Königs trifft uns nicht mehr. Das ist jetzt hier das Bild. Wir wissen, im biblischen Kontext heißt das, weil Jesus Christus unsere Strafe schon getragen hat, muss der König uns nicht bestrafen. Genau. Die Schuld der Kinder ist schon bezahlt und deswegen dürfen wir ganz frei Gottes Liebe genießen als seine Kinder. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Bild. Aber, nächste Folie, das bringt uns in Verantwortung. Das ist mir klar geworden, jetzt bei dieser Vorbereitung, dass wir hier eine riesengroße Verantwortung haben. Wir wissen um die Gnade. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld daran, dass andere vergehen. Und wir wissen, dass Gott uns liebt. Und unsere Aufgabe ist es, das weiterzugeben. Nächste Folie. Dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, ist schrecklich, sagt die Bibel selber. Als Untertan, ohne Versöhnung, Gott in die Hände zu fallen, das wird schlimm sein. Und wir sind Gesandte Gottes. Gott schickt uns aus, uns alle, jeden von uns. Jeden von uns schickt Gott aus und sagt, du bist mein Botschafter und du musst den anderen Menschen sagen, wir bitten an Christus Stelle, lass dich mit Gott versöhnen. Okay, das war ein großes Anliegen, das so weiterzugeben, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir als Kinder Gottes nicht in das Gericht kommen. Und jetzt gehen wir in den nächsten Teil. Einmal klicken bitte. Jetzt gucken wir uns mal an, was sagt die Bibel denn über die Zukunft? Einmal klicken. Ich habe eben vom Sündenfall gesprochen. Man hat den Eindruck, dass da Gottes Plan durchkreuzt worden ist. Der Teufel hat anscheinend einen großen Sieg errungen. Er hat das, was Gott gerade neu gemacht hat, hat er alles runtergezogen. Und der Mensch muss aus Gottes Gegenwart raus. Eigentlich ist das Ziel, was Gott angestrebt hat, in dem Moment kaputt, nicht mehr möglich. Gott ist gerecht, Mensch ist ungerecht, Trennung von Gott und Mensch haben wir eben schon gehabt. Aber Gott ist noch nicht fertig mit diesen Folgen des Sündenfalls. Einmal klicken. Und wir sehen ganz am Anfang, als Gott den Menschen aus seiner Nähe herausschicken muss, da sagt er so den einzelnen Beteiligten, was er so von ihnen hält und wie es mit ihnen weitergeht. Und dann sagt er zu dem Teufel, zu der Schlange, Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren, also den Nachkommen der Frau. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse stechen. Da wird irgendetwas in die Zukunft projiziert. Da wird irgendetwas gezeigt, was ganz später passiert. Für damals war es später, für uns ist es zum Teil schon Vergangenheit. Denn den Kopf zertreten, der Schlange den Kopf zertreten, das passiert erst noch, wenn Satan gebunden wird und in den Abgrund geworfen wird. Werden wir sicherlich auch noch was von hören. Aber das in die Verse beißen, dass die Schlange dem Nachkommen des Menschen, der Frau, in die Ferse beißt, das ist am Kreuz passiert. Das ist ein Bild darauf, ja. Und da sehen wir, dass Gott sagt, nein, mein Plan ist nicht kaputt. Es geht weiter. Es geht weiter. Nächstes. Wir sehen in der Bibel, dass Gott einen Tag gesetzt hat oder Tage. Es wird nicht nur ein Tag sein, es wird eine Reihe von Tage sein, eine Zeitraum sein, den wir in der Bibel finden, der ist Tag des Herrn genannt, wo Gott abrechnen wird, wo Gott letztendlich alles aufdecken wird. Nächste. Jesaja 2, Vers 12, ein Tag über alles Hochmütige und Hohe. Oder Malachi 3, 19, da kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, der kommende Tag wird sie anzünden. Wenn wir Gerichtsankündigungen in der Bibel lesen, dann sind das immer Warnungen. Denkt an Jona in Ninive, in 40 Tagen wird Ninive ausgerottet werden. Das ist eine Warnung. Und wenn Gott Gericht ankündigt, gibt es immer noch die Möglichkeit umzukehren, wie in Ninive auch. Und hier, das sind Warnungen, das sind Hinweise, Leute, kehrt um. Es gibt die Möglichkeit der Gnade, nur nehmt sie doch auch an. Nächste Folie. Oh, Entschuldigung, da müsste noch was dazwischen sein. Nochmal zurück. Genau, oh, da irgendwie. Genau. Es gibt in der Bibel Ankündigungen auf ein kommendes Friedensreich. Nochmal klicken bitte. Ihr lest das selber. Was ist das für eine Zukunft, wo wilde Tiere und hilflose Säuglinge nebeneinander leben können? Der Säugling spielt am Schlupfloch der Schlange. Das Kind, das Kleinkind, schlägt die Hand in die Höhle der Otter. Nichts Böses wird passieren. Gott auf Gottes heiligen Berg. Das Land wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Das ist das Friedensreich. Nochmal klicken bitte. Und dann gibt es auch Hinweise auf den kommenden Friedefürsten. Denn dieses Friedensreich wird einen Friedefürsten haben, der es regiert. Nochmal. Genau. Und da lesen wir die Nachricht vom Spross in Jesaja 11, Vers 1. Der aus dem Baumstumpf Isais herauskommt. Also aus der Wurzel, aus David auch herauskommt. Und er hat den Geist der Weisheit, der Einsicht und er wird sich zeigen, kluger Planung und Stärke und Erkenntnis und Ehrfurcht des Herrn. Das sind alles Hinweise, die finden wir in der Bibel. Ich habe ja auch versucht, so ein paar Stellen dabei zu schreiben. Ich werde die Folie auch bereitstellen, dass man die, dass man nachlesen kann. Das sind Hinweise auf die Zukunft. Der Tag des Herrn, das Friedensreich, der Friedefürst. Und vor allem der Hinweis, dass Gott mit dem Sündenfall noch nicht fertig ist. Nächste Folie. Wenn uns interessiert, was in der Zukunft passiert, ist der Prophet Daniel eine unheimlich ergiebige Quelle. Bisschen schwer zu lesen, bisschen schwer zu verstehen, brauche ich auch Literatur, um das zu verstehen. Also ich bewundere die Leute, die diese Querbezüge in der Bibel hin und her und vor und zurück machen können, dass sie das alles irgendwie richtig auslegen können, kann ich nicht. Brauche ich auch meine Literatur, um das zu verstehen. Aber hier gibt es mehrere Visionen. Da haben wir den Traum des Nebukadnezar, wo er dieses Standbild sieht mit den verschiedenen Metallen, von oben nach unten immer unedler werden. Dann die Vision der vier Tiere in Daniel 7, die immer wilder, immer gefährlicher werden. Der Widder und der Ziegenbock und immer damit verbunden mit so einem kleinen Horn. Das finden wir an mehreren Stellen in der Bibel, auch in der Offenbarung wieder. So ein kleines Horn, was so rauskommt und ganz mächtig wird und sich gegen Gott stellt. Und ganz interessant, die 70 Jahrwochen, der Antichrist und das Wiederkommen des Herrn in Daniel 9. Gucken wir gleich nochmal drauf. Aber die Hauptaussagen dieser teilweise schwer zu verstehenden Visionen. Einmal, es gibt Kriege. Ja, wird es geben. Wir merken, es fängt an. Es gibt Kriege auch gegen Israel. Merken wir auch, fängt an. Und Israel wird besiegt werden. Ja, Israel wird besiegt werden. Gott lässt zu, dass dieses Volk Israel, das er mal auserwählt hat, das wird besiegt werden. Aber wir sehen auch, es wird ein Gericht geben, ein göttliches Gericht. Gott wird alles Unrecht haarklein aufzählen und offenbarlegen und er wird es richten. Er wird Recht sprechen. Wir sehen in diesen Visionen den Menschensohn, der Messias, der Christus. Messias und Christus bedeuten das Gleiche. Das eine ist hebräisch, das andere ist griechisch, heißt der Gesalbte. Der Gesalbte Gottes wird kommen. Und in diesen Visionen können wir sehen, die Heiligen werden das Reich ererben. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die Gott angehören, die nachher das Reich erben, die Regierung antreten. Gucken wir mal, werfen wir noch einen Blick auf die 70 Jahrwochen. Eine Folie weiter. Was mich an dieser Vision so fasziniert, überhaupt nicht nur an dieser Vision, an allen Visionen in Daniel, diese unglaublich präzise Voraussage, auf die Jahre genau teilweise, das hat dazu geführt, dass Theologen gesagt haben, nee, das kann gar nicht sein, dass Daniel da in der Zeit gelebt hat. Das ist viel später geworden, das hat irgendeiner geschrieben, der hat das schon alles erlebt und hat den Bericht einfach vordatiert. Das ist tatsächlich eine sehr gängige theologische Lehre. Ich persönlich glaube, dass Daniel wirklich diese Vision hatte, dass Gott ihm das gezeigt hat. Und wir sehen hier, wenn wir das mal so verfolgen, sehen wir genau, können wir zurückrechnen von der Geburt des Herrn oder vom Kreuzestod 32 nach Christus, zurückrechnen 69 Jahrwochen, also diese Jahrwochen, jede Woche stellt ein ganzes Jahr dar. Dann sehen wir, finden wir genau dieses Jahr, in dem Jerusalem wieder aufgebaut wurde, in dem König Kyros das erlaubt hat, dass Nehemia hat Jerusalem wieder aufgebaut, vorher ist der Tempel wieder aufgebaut worden. Das passt zeitlich ganz genau. Und dann der Erlass vorher in Nehemia, der ist auch nochmal 7 Jahre davor. Also das kann man wirklich zeitlich ganz genau nachrechnen. Einmal noch klicken. Das ist die Vision oder die Erläuterung der Vision, die Daniel bekommt. 7 Jahrwochen bis zum Zeitpunkt, an dem Jerusalem von neuem ein Oberhaupt durch Salbung eingesetzt wird. Dann wird Jerusalem 62 Jahrwochen hindurch wieder aufgebaut und befestigt sein. Und es wird auch schwere Zeiten erleben. Und das sind genau von 445 vor Christus, wo der Erlass kam, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden darf, bis zum Kreuzestod unseres Herrn sind genau 483 Jahre. Teilt das durch 7, ihr kommt auf 69, das sind die Jahrwochen. Also eine exakte Prophezeiung, genau. Nächste Folie. Eine andere Prophezeiung, die wir in der Bibel haben, jetzt sind wir schon im Neuen Testament, das ist die Ölbergrede unseres Herrn. Die Ölbergrede ist eine der Aussagen, die in allen drei, in den sogenannten konkordanten Evangelien ähnlich gehalten sind, also in Matthäus, Markus und Lukas. Und da steht der Herr vor dem Tempel und seine Jünger zeigen ihm voller Begeisterung: Herr, guck mal, was für ein mächtiges Bauwerk, was für Steine. Sieht man ja teilweise heute noch. Die Klagemauer sind ja heute noch diese Steine. Und Jesus Christus sagt ihnen: Wisst ihr was? Das wird alles abgerissen werden. Da bleibt nicht ein Stein auf dem anderen. Und dann erzählt Jesus so ein bisschen, was passieren wird. Er erzählt von der Zerstörung des Tempels, die 70 Jahre nach seiner Geburt passieren wird, also nur 40 Jahre nach seinem Kreuzestod. Er weist darauf hin, dass diese weltweiten Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, dass das kommen wird. Und er spricht von einer Trübsal, die beginnt. Er spricht von einer Trübsal für Israel. Er spricht von seinem Erscheinen in Herrlichkeit. Er spricht auch von der Entweihung des Tempels, dass eben ein Fürst diesen Tempel so entweihen wird, dass keine Gottesdienste mehr drin stattfinden können. Und er spricht vom Gericht über die Nationen und letztendlich vom tausendjährigen Reich. Das finden wir in diesen drei Evangelien relativ gleich. Also, wir haben einmal die alttestamentliche Prophezeiung über Tag des Herrn, Friedensreich, Friedefürst. Wir haben die Prophezeiung in Daniel. Wir haben die neutestamentliche Prophezeiung in der Ölbergrede. Und wir haben natürlich, nächste Folie, die Offenbarung. Auch Apokalypse genannt, ne, weil sie eben von diesen letzten Zeiten spricht. Und da sehen wir, die Offenbarung erklärt uns sehr, sehr viel. Und auch die Offenbarung ist für mich nicht ohne Sekundärliteratur zu verstehen. Bin ich ganz offen. Auch da gibt es so viele Querbezüge und Hinweise aus anderen Büchern der Bibel, aus anderen biblischen Quellen, dass ich da Hilfe brauche. Aber wir sehen auch, die Offenbarung spricht einmal vom Zeitalter der Gemeinde, die Sendschreiben. Sie spricht nicht direkt von der Entrückung, aber sie spricht davon, dass die Gläubigen im Himmel sind. Die Offenbarung spricht sehr deutlich von der Trübsal, von den Gerichten, die kommen, von den Siegelgerichten, den Posaunengerichten, den Schalengerichten. Das sind die Gerichte, die Gott über die Menschen bringt. Sie spricht von den Trübsalen, also von der Bedrängnis, die Juden und andere Menschen, die zu Gott finden in dieser Zeit, und auch das passiert, dass in dieser Zeit Menschen zum Glauben kommen. Das ist ein anderer Glaube als jetzt unser Glaube in der Gnadenzeit, aber dass sie merken, ja, es gibt einen Gott, und dass sie sich Gottes Autorität unterstellen und Gott folgen und diesen Zeitgeist, der dann so stark wird und der sich total von Gott abwendet, also etwas, was wir heute schon in Anfängen sehen, das wird sich dann potenzieren. Ja, dass also Gott wirklich der Staatsfeind Nummer eins ist und bekämpft wird und bekriegt wird. Man darf nicht mehr von Gott reden. Es ist verboten, die Bibel zu lesen. Das wird alles kommen, weltweit. Und die Menschen, die dann an Gott glauben, die haben echt große Not. Und nicht nur über diese Gerichte, die kommen, sondern ganz viel auch von ihren Mitmenschen, die ihren Glauben bekämpfen. So etwas Ähnliches sehen wir heute schon in Nordkorea und im Iran. Ja, dass also Menschen, die an Gott glauben, wirklich ausgestoßen sind, ihren Glauben gar nicht offen bekunden dürfen, ohne in Gefahr zu kommen, ins Gefängnis gesteckt zu werden. Aber wir lesen dann auch von der Auferstehung der Märtyrer, also Menschen, die dort sterben, werden auferstehen. Wir lesen vom tausendjährigen Reich. Wir lesen vom Gericht Gottes, wo Gott alles aufdecken wird, was die Menschen getan haben, und alles geklärt wird. Und wir sehen einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem, eine Ewigkeit mit Gott. Und die Entscheidung, die der Mensch treffen muss, ist: Möchte ich meine Ewigkeit in Gottes Gegenwart verleben oder möchte ich eine Ewigkeit ohne Gott verleben? In dem ewigen Bewusstsein, ich habe mein Ziel verfehlt, es hätte anders sein können, ich bin ohne Sinn, ohne Hoffnung, ohne Gott, ohne Liebe, ohne liebevolle Gemeinschaft, das wird die Menschen dieser Zeit unglaublich quälen. Nächste Folie. Wenn wir die Prophezeiungen im Alten Testament lesen, wenn wir vergebens über die Botschaft der Entrückung und der Gemeinde lesen. Es gibt vielleicht ein paar versteckte Hinweise, aber es gibt im Alten Testament keinen klaren Hinweis auf die Gemeinde und auch keinen klaren Hinweis auf eine Entrückung. Entrückung der Gemeinde. Es gibt das Wiederkommen Christi, Tag des Herrn, das finden wir dann schon, aber wir finden nicht die Gemeinde, deswegen finden wir auch nicht die Lehre über die Entrückung der Gemeinde im Alten Testament. Warum? Man erklärt das so, die Bergspitzen der Prophetie. Die Propheten konnten ganz viel sehen. Die Geburt Jesu wurde prophetisch vorhergesagt. Golgatha ist prophetisch vorhergesagt. Der Antichrist prophetisch vorhergesagt. Die Sonne der Gerechtigkeit prophetisch vorhergesagt. Das Reich, das Friedensreich prophetisch vorhergesagt. Vernichtung der Erde durch Feuer finden wir im Alten Testament. Und letztendlich finden wir auch neuen Himmel und neue Erde auch im Alten Testament. Wir sehen nichts von der Gemeinde. Man sagt also so, das spricht vom Tal der Gemeinde, dass das etwas war, was die Propheten nicht sehen konnten. Die Gemeinde ist im Alten Testament ein sogenanntes Geheimnis. Geheimnisse in der Bibel sind Dinge, die im Alten Testament nicht nur offenbart waren, sondern erst im Neuen Testament klargestellt werden. Aber, nächste Folie, natürlich finden wir im Neuen Testament Hinweise auf die Entrückung. Die Folie habe ich eben schon mal gezeigt, da habe ich aber, wahrscheinlich keinem aufgefallen, diesen Teil hier ausgeblendet, weil es eben da noch nicht, in der Ölbergrede finden wir auch nichts über die Entrückung, aber natürlich ist es ein wichtiger Zeitmarker, denn damit beendet das Zeitalter der Gemeinde. Und damit, mit der Entrückung, ist sozusagen der Startschuss gegeben für das Gericht Gottes über die Welt. Dann ist das der Geist Gottes, der in den Gläubigen ist, der Geist Gottes, der in den Gläubigen ist, der ist dann nicht mehr auf der Welt. Der Geist Gottes selber, der kann auch überall sein, der Geist weht, wo er will. Aber als wirksame Kraft in unseren Herzen, in unseren Handlungen, ist der Geist Gottes nicht mehr auf der Erde. Und dann wird sich das Böse, ganz furchtbare Bahn brechen. Einmal klicken. Genau. Und da fehlt jetzt die Versangabe. Das ist, glaube ich, 2. Korinther 14, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da ist ein Hinweis auf die Entrückung. Wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Das geschieht in einem Augenblick so schnell, wie jemand mit der Wimper zuckt. So schnell, zack. Sind wir weg. Sobald die Posaune das Ende ankündigt, die Posaune gibt das Signal, dann werden die Verstorbenen zu unvergänglichem Leben erweckt und wir, die wir dann noch am Leben sind, bekommen den neuen Körper. Also erst die Verstorbenen, Mitglieder der Gemeinde, Kinder Gottes, zuerst und dann, die noch am Leben werden, bekommen den neuen Körper und werden entrückt. Nochmal klicken. Ach, Entschuldigung, da oben links ist ja die Vers, ist ja die Angabe, hatte ich gar nicht gesehen. Also das war eben 1. Korinther 15, 50 bis 52 und jetzt in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Nochmal ganz klar, wir sagen das mit einem Wort des Herrn. Also hier hat Paulus, der das weitergibt, hat eine ganz klare Aufgabe von Gott bekommen, das weiterzugeben. Wir sagen es euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben, übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die schon entschlafen sind, denen Christus entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels, die Posaune Gottes erschallend, herabkommen vom Himmel und die Toten werden Christus auferstehen zuerst. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, mit ihnen zusammen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und hier sehen wir, Jesus Christus kommt nicht zurück auf die Erde. Er bleibt in der Luft. Er ruft uns und wir werden mit ihm zusammen in die Luft entrückt werden. Und das ist ganz wichtig, weil das eine Entscheidung ist zu einem Wiederkommen Christi, wenn er seine Herrschaft antritt. Dann kommt er nämlich in Herrlichkeit. So, jetzt habe ich euch viel erzählt. Ich hoffe, ihr konntet das alles sortieren. Ich muss euch noch eins sagen, es gibt hier ganz klar unterschiedliche Sichtweisen. Die Bibel gibt es seit 2000 Jahren, seit der Zeit denken Menschen darüber nach. Und natürlich gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Und ich möchte euch gerne ganz kurz zeigen, was es für unterschiedliche Sichtweisen gibt. Einmal klicken bitte. Genau, einmal nochmal klicken. Was habe ich hier? Ah ja, genau. Es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen über die Entrückung. Wann werden wir entrückt? Ich bin immer von dem obersten Punkt ausgegangen, wo oben eins steht, nämlich, dass die Menschen, die Gläubigen, entrückt werden nach dem Zeitalter der Gemeinde, bevor die Trübsale beginnen. Also, dass wir Kinder Gottes nicht durch die Trübsale gehen müssen. Dann gibt es aber andere Sichtweisen, die trennen zum Beispiel, sagt ja, es gibt ja fleischliche Christen und es gibt geistliche Christen. Da gibt es unterschiedliche Entrückungen. Die haben auch irgendwie ihre Stellen, ihre Hinweise in der Bibel, wo sie das rauslesen. Oder es gibt die Meinung auch, dass die Gemeinde erst zur Mitte der Trübsale entrückt werden, wenn die richtigen Gerichte beginnen, wenn die sozusagen nach den Siegelgerichten dann die Posaune- und die Schalengerichte beginnen. Das werden wirklich ernsthafte Probleme für die Menschen geben. Und es gibt eben auch Menschen, die denken, und sehr viele Menschen sogar, dass die ganze Gemeinde durch die Trübsal hindurchgehen muss. Dass es nur eine einzige Entrückung geben wird für alle und dass das eben erst nach der Trübsal sein wird. Das ist die eine unterschiedliche Sichtweise. Dann gibt es noch, einmal klicken bitte, eine Sichtweise über Gottes Plan mit seinem Volk. Da gibt es einmal Sichtweise, nach dem Kommen Jesu werden Juden und Christen gleich behandelt. Also es gibt für die Juden, so wie es jetzt ja in der Gnadenzeit ist, praktisch nur den Weg zu Gott über die Errettung. Juden, die heute leben und sich nicht zu Jesus Christus nicht annehmen, werden genauso verloren gehen wie alle anderen Menschen. Juden, die heute leben, müssen Jesus Christus annehmen, müssen zum Glauben kommen, um, um zu Gott zu kommen. Und damit endet praktisch für viele die Verheißung für Israel. Die sagen, es gibt keinen Plan Gottes mehr für Israel. Es gibt keinen weiteren Plan mehr. Mit der Gnadenzeit ist für die Juden und für die Christen gibt es nur noch einen Weg. Es gibt aber auch noch eine andere Sichtweise, die sagt, nein, in der Bibel steht ganz viel vom Überrest. Ganz viel davon, dass Gott alles auch für sein Volk wieder alles gut machen wird und dass er für sein Volk einen besonderen Plan hat. Also das sind unterschiedliche Sichtweisen über Israel und die Gemeinde. Und es gibt noch eine unterschiedliche Sichtweise, bitte einmal klicken. Das ist eben eine unterschiedliche Sichtweise über das tausendjährige Reich. Da gibt es hauptsächlich einmal die Ansicht, die oben steht. Das ist die, was ich euch jetzt so erzählt habe, was wir eigentlich so glauben, dass nämlich das tausendjährige Reich erst nach den Trübsalen kommt. Die Gemeinde wird entrückt, dann kommen die Gerichte, Drangsalzeit, Trübsalzeit, und wenn das vorbei ist, dann wird Gott ein tausendjähriges Friedensreich aufrichten. Das ist das Reich, das Friedensreich, was auch die Propheten schon angekündigt haben, und danach kommt die Ewigkeit. Es gibt Menschen, die denken, nein, das ist vermischt. Das tausendjährige Reich hat praktisch schon begonnen mit der ersten mit dem Kreuz, und diese beiden Phasen laufen parallel. Das ist eine Sichtweise, die ist in der Kirche weit verbreitet. Ich habe jetzt vor kurzem noch ein Buch gelesen, wann spielte das, irgendwann 1200, 1300, 1400 oder später, wo also eine Gruppe dann aufgebrochen ist, um irgendwo das tausendjährige Reich darzustellen. Also die Zeiten laufen eh parallel, dann kann man das ja auch machen. Und der unterste, das ist eigentlich gar nicht so, ist kaum verbreitet, das lassen wir fallen. Aber das oberste, der Prämillennialismus, schwieriges Wort, und der Amillennialismus, das sind sehr verbreitete Ansichten. Und die Frage ist, was glauben wir? Nächste Folie. Wir glauben an eine ich spreche mal so von wir, ich denke mal, das ist so ein Glaube, den ich bei vielen von uns auch gefunden habe. Wir glauben eben, dass die Entrückung vor den Trübsalen sein wird und dass die Gemeinde nicht durch die Trübsal gehen muss. Und wir glauben an ein zukünftig tausendjähriges Reich. Nicht, dass das irgendwie die beiden Dinge parallel laufen. Damit sind diese beiden Fragen schon beantwortet. Und was glauben wir noch? Einmal klicken. Und wir glauben, dass es für die Gemeinde und für Israel unterschiedliche Verheißungen und eine unterschiedliche Zukunft gibt. Und jetzt, das ist ganz wichtig. Auf keinen Fall sind die Verheißungen, die Gott einmal an sein Volk gegeben hat, sozusagen an uns, die Gemeinde, die Christen, übergegangen. Sozusagen die Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, sind verfallen und an die Gemeinde übergegangen. Diese Ersetzungslehre, das heißt, dass also die Christen, die Gemeinde sozusagen dass Israel ersetzt wird durch die Gemeinde und die Verheißungen Gottes, die für Israel bestimmt waren, auf die Gemeinde übergegangen sind, das ist der Kern des kirchlichen Antijudaismus. Es gibt auch in der Kirche einen Antijudaismus und leider auch sehr stark bei Luther zu sehen. Und es ist die historische Quelle des neuzeitlichen Antisemitismus. Und deswegen möchte ich darauf hinweisen, es gibt, die Bibel ist auch meiner Meinung nach ganz klar, es gibt unterschiedliche Verheißungen für die Gemeinde und für Israel. Einmal klicken bitte. Ach so, nur noch mal, Entschuldigung, bleib mal hierbei. Nur mal ganz kurz eben zu der Entrückung. Diese großen Drangsalzeiten, von denen die Bibel redet, die gehören eindeutig zu Israel. Das kann man, wenn man genau hinguckt, auch lesen und hat nichts mit der Gemeinde zu tun. Die Hinweise, die wir in der Schrift auf die Entrückung finden, gerade in den Stellen, die ich eben gezeigt habe, die sind so voller Freude, voller positiver Verheißung, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie soll denn da noch eine Drangsalzeit reinpassen? Gott sagt, ermuntert euch einander mit diesen Worten, sagt er durch den Paulus. Und dann kommt die Drangsal. Was ist das für eine Ermunterung? Das passt nicht zusammen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Gemeinde, dass wir Christen durch die Drangsalzeit gehen müssen. So, aber jetzt gibt es Menschen, die glauben etwas anderes als wir. Und jetzt muss man ganz klar sagen, es gibt für keine der unterschiedlichen Sichtweisen ganz eindeutige Hinweise in der Bibel. Es gibt nicht den Hinweis, und das ist so, und so ist falsch. Es gibt eben sehr viele verschiedene Hinweise, ja, und man kann sie tatsächlich unterschiedlich interpretieren. Und es gibt eben viele Bibelkundler, die auch bei sorgfältigem Bibelstudium zu anderen Ansichten kommen, als ich sie euch jetzt weitergegeben habe. Und da muss man sagen, wie gehen wir mit solchen Menschen um? Wenn es keine anderen Unterschiede in heilsentscheidenden Dingen gibt, dann sind das eben Mitbrüder, Mitschwestern, Mitchristen, die haben nur eine andere Sichtweise, aber die gleiche Hoffnung. Und welche Sichtweise sich bestätigt, da können wir uns dann im Himmel drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich recht habe. Ich hoffe, dass es so ist. Und ich glaube das auch. Und ich habe auch gute Gründe, das zu glauben. Das Problem ist, dass die anderen auch gute Gründe haben, ihres zu glauben. Also es gibt da keine eindeutigen Dinge, keine eindeutigen Aussagen. So, ist schon lange, eine Folie noch. Das habe ich euch schon gezeigt. Die Frage ist, wann ist die Entrückung? Einmal klicken bitte. Oh, oh, da muss das übersprungen sein. Nochmal zurück. Da sind zwei, genau. Nach dem Zeitalter der Gemeinde ist die Entrückung, oder das Zeitalter der Gemeinde endet mit der Entrückung. Noch einmal klicken bitte. Die Frage ist, wann ist das? Und nochmal klicken bitte. Und da sagt uns die Bibel ganz klar, das ist nicht eure Aufgabe, das zu wissen. Es ist nicht an euch, Zeiten und Zeitpunkte festzulegen. Alle Berechnungen, alle Versuche einer Berechnung, wann ist die Entrückung, wann passiert was, dem hat Gott ganz klar einen Riegel vorgeschoben. Er möchte gar nicht, dass wir das wissen. Denn was hat das für Konsequenzen? Könnt ihr euch selber vorstellen, Ich weiß, morgen kommt der Herr, kann ich ja heute noch so leben, wie ich will. Dann bekehre ich mich und dann komme ich in den Himmel. Zum Beispiel. Es gibt ja noch andere Dinge. Also, das ist nicht das, was Gott möchte. Deswegen hat er gesagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die ihr Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt hat. Wenn wir versuchen, Zeiten und Zeitpunkte rauszurechnen und so weiter, greifen wir hier in die Vollmacht des Vaters ein. Noch einmal klicken, bitte. Aber es gibt trotzdem Hinweise in der Bibel. Und ein ganz wichtiger Hinweis finden wir in der Ölbergrede. Da spricht Jesus Christus vom Feigenbaum. Und ihr seht, wenn der Feigenbaum weich wird, wenn er anfängt, Blätter zu treiben, wenn er ausschlägt, ja, dann seid vorsichtig, dann seid ihr kurz davor. Was ist denn der Feigenbaum? Der Feigenbaum ist ein Bild von Israel. Und was ist gerade in den letzten Jahrzehnten mit Israel und in Israel passiert? Ein neuer Staat. Juden aus aller Herren Länder sind wieder zurückgekommen in das ursprüngliche Reich. Wir sehen, dass Israel wirklich anfängt zu wachsen, zu blühen. Seine Zweige sind weich geworden. Er treibt Blätter hervor. Das ist eigentlich der wichtige Hinweis der Bibel, dass die Zeit weit vorgerückt ist. Letzte Folie. Genau, das ist das, was wir euch zeigen möchten. Diese Zeit oder diese Schriften über das, was wir Apokalypse nennen, über Gerichte und so weiter, eigentlich ist das für uns eine Hoffnung. Nochmal klicken. Es gibt eine ewige Zukunft im Vaterhaus. Wir sind Kinder Gottes und wir müssen keine Angst vor den Gerichten haben. Die ganze Bibel ist ein einziger Liebesbrief Gottes an uns. Und wer glaubt und vertraut, wird gerettet werden und muss keine Angst vor der Zukunft haben. Amen.